ARD.
Hallo, ich bin Tarek Yousbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. NATO-Generalsekretär Stoltenberg wünscht sich in Zukunft eine aktivere Rolle der NATO bei der Unterstützung der Ukraine. Damit sind aber nicht alle Mitgliedstaaten einverstanden. Und nach dem tödlichen israelischen Angriff auf Mitarbeiter einer Hilfsorganisation im Gazastreifen wächst die Not der Menschen in dem Gebiet. Gleichzeitig steigt der Druck auf Israel. Das sind unsere Themen heute am Mittwoch, den 3. April um 17 Uhr. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine bemüht sich die NATO darum, nicht Kriegspartei zu werden. Zu groß ist die Sorge, dass der Konflikt unkontrollierbar eskalieren könnte. Jetzt hat NATO-Generalsekretär Stoltenberg allerdings mit einem Vorstoß für Aufsehen gesorgt. Er hat sich für eine deutlich stärkere Rolle der Militärallianz bei der Unterstützung der Ukraine ausgesprochen. Anlässlich des Außenministertreffens der Bündnisstaaten forderte Stoltenberg zudem mehrjährige Finanzzusagen für die Ukraine. Meine Kollegin Sabine Rhein hat für NDR Info mit Brüssel-Korrespondentin Helga Schmidt gesprochen und sie gefragt, was genau der Generalsekretär fordert.
Also der Generalsekretär der NATO, Jens Stoltenberg, ist da heute vorgeprescht mit einem eigenen Vorschlag, der, ich denke, das kann man ohne Übertreibung sagen, ein Strategiewechsel wäre. Die NATO soll als Organisation, das ist sein Plan, dafür sorgen, dass die Ukraine ausreichend mit Waffen versorgt wird, auch mit Munition, dass der Nachschub funktioniert, damit die ukrainische Armee planen kann. Und als Instrument schlägt Generalsekretär Stoltenberg auch einen neuen Topf vor, der soll mit mehreren Milliarden Euro gefüllt sein. Woher die kommen sollen, hat er noch nicht gesagt. Und das muss man sich vorstellen als Zusagen, denke ich, die er gerne haben möchte aus den NATO-Mitgliedsländern. Und die neue Rolle der NATO wäre dann, die Militärhilfe zentral von Brüssel aus zu koordinieren.
Und das wäre wohl auch nötig, oder?
Ja, die offizielle Begründung ist zwar, man will mehr Verlässlichkeit für die ukrainische Armee, aber wenn man das mal in Klartext übersetzt, dann heißt das ja so viel wie: Viele NATO-Partner sind gerade nicht verlässlich. An erster Stelle die USA, das hat Stoltenberg gerade auch ganz offen angesprochen. Die allein ist ja ein Riesenproblem für die Ukraine, weil die USA bisher mit Abstand das größte Unterstützerland war. Aber seit Anfang Januar kommen praktisch keine neuen amerikanischen Waffen mehr an, weil die Republikaner, Donald Trumps Partei, Waffenhilfen blockieren. Aber die Amerikaner sind bei weitem nicht die einzigen, die säumig sind. Auch in Europa sind es die relativ großen Länder wie Frankreich, Italien, Spanien, die sich bisher sehr zurückgehalten haben. Das hat auch der Bundeskanzler mehrmals thematisiert. Und auch auf die zielt die Stoltenberg-Initiative. Er will, dass sich das ändert. Er will, dass die Entscheidung über Waffenlieferungen nicht mehr einfach den, wie er sagt, schwankenden Regierungen überlassen bleibt in den Hauptstädten, sondern dass es verlässliche Verpflichtungserklärungen gibt, mit denen man dann in Brüssel besser planen will.
Gut, die NATO also als Aufgabe koordinieren der Unterstützung und eben die Idee von Stoltenberg, 100 Milliarden in einen Fonds und daraus Waffen bezahlen. Wieso glaubt er eigentlich, wird man dadurch nicht Kriegspartei?
Ja, dazu haben wir auch eine sehr interessante Erklärung gehört heute. Ich finde eine überraschende. Da hieß es nämlich, schon jetzt hätten die NATO-Länder 99% der gesamten weltweiten Militärhilfe für die Ukraine geleistet. Und 99%, das ist ja ein anderes Wort für fast alles. Und dann stellt sich natürlich die Frage, welchen Sinn die lange aufrechterhaltene internationale Ukraine-Koalition überhaupt macht. Das sind ja ungefähr 50 Länder. Die haben sich regelmäßig in Ramstein getroffen, dem amerikanischen Stützpunkt in Rheinland-Pfalz. Und jetzt hören wir, dass in dieser großen Rammstein-Koalition doch praktisch nur die NATO-Länder wirklich für Waffenlieferungen gesorgt hätten. Und dann liegt es natürlich in der Logik der Argumentation, jedenfalls im Hauptquartier der NATO, dass man dann sagt, okay, dann können wir das alles auch koordinieren. Dann müssen wir nicht diese Fassade, ich interpretiere das mal so, aufrechterhalten, dass die NATO nicht involviert ist, sondern noch 20 andere Länder, wenn die gar nichts geben oder fast gar nichts geben.
Das sind ja schon überraschende Vorschläge, die Stoltenberg da macht. Da sind nicht alle dabei, oder?
Wir wissen noch gar nicht, wer dabei ist. Vorhin haben die Außenminister mir ganz genau zugehört. Was sagen Sie, wenn Sie reingehen ins Hauptquartier, in diesen total gesicherten Verhandlungsraum? Zustimmung für Stoltenbergs Idee kam aus den baltischen Ländern. Das war keine Überraschung. Die wünschen sich ja mehr, sich und der Ukraine, mehr verlässliche Hilfen für die ukrainische Armee. Aber wir haben auch kritische Töne gehört, zum Beispiel von der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock. Die sagte, ja, es sei gut, schon gut, dass die NATO das Koordinieren, Organisieren in die Hand nimmt. Aber sie hat sich klar gegen einen weiteren Milliardentopf ausgesprochen. Sie sagte, da dürfen wir jetzt keine Doppelstrukturen schaffen. Und in der Tat macht die EU ja das Gleiche. Und richtig ist auch, dass die meisten EU-Außenminister ja gleichzeitig auch in der NATO zusammengeschlossen sind. Also sie hat sich nicht so klar, aber auch merkbar doch kritisch über diesen neuen Milliardentopf geäußert.
Ist es aber nicht so, dass die NATO auch jetzt schon viel an Unterstützung für die Ukraine leistet? An welchen Stellen?
Also die NATO ist natürlich die Organisation, die auch bei der Koordination geholfen hat. Bei dem großen Ukraine-Rammstein-Format war es dann der amerikanische Außenminister, der die Einladung geschrieben hat, der eingeladen hat nach Rammstein, eben nicht nach Brüssel. Aber natürlich hat der Generalsekretär der NATO, also Jens Stoltenberg, auch dafür gesorgt, das hat er immer wieder betont, dass die jetzt 32 Mitgliedsländer, Schweden ist ja nun dabei, auch die Ukraine unterstützen. Aber gleichzeitig ist es eben auch die NATO, die jetzt die kritische Bilanz zieht und sagt, also wenn die Amerikaner nicht mehr liefern und man gar nicht darauf warten muss, dass Donald Trump gewählt wird, sondern er jetzt schon über die Macht seiner republikanischen Partei verhindert, dass weitere Waffen kommen, ruhen alle Erwartungen auf den Europäer. Dann sagt der deutsche Bundeskanzler, ja gut, wenn wir in die Kassen gucken, ruhen alle Erwartungen auf Deutschland. Deutschland kann das aber nicht alleine stemmen. Ein Vielfaches zu bezahlen der drei nächstgrößeren Länder, Frankreich, Italien, Spanien zusammengerechnet. Und das ist jetzt die Rolle, die Stoltenberg als NATO-Generalsekretär einnimmt, das besser zu koordinieren. Aber die Finanzierungsfrage ist dann noch ganz offen.
Soweit Sabine Rhein im Gespräch mit Helga Schmidt. Und während Deutschlands Außenministerin Baerbock den Vorschlag Stoltenbergs zumindest darin unterstützt, die Koordinierung der Waffen- und Ausbildungshilfe von den USA auf die NATO zu übertragen, zeichnet sich bei anderen Staaten bereits Widerstand ab. Nach Angaben unseres ARD-Korrespondenten in Brüssel lehnt zum Beispiel das NATO-Mitgliedsland Ungarn die Pläne Stoltenbergs klar ab. Und auch Belgien ist mit Blick auf den 100 Milliarden Euro Fonds skeptisch. Es ist gefährlich, Versprechen zu machen, die wir nicht halten können, warnte die belgische Außenministerin Labib. Und wir schauen noch auf die Entwicklungen im Gaza-Krieg. Am Montag waren 7 humanitäre Helferinnen und Helfer im Gazastreifen bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Als Konsequenz haben nun verschiedene Hilfsorganisationen ihre Arbeit in dem Gebiet ausgesetzt und fordern mehr Sicherheit für ihre Mitarbeiter. Unterdessen wird die Not der Menschen im Gazastreifen von Tag zu Tag größer. Aus Tel Aviv berichtet Bettina Meyer.
Geschlossen. Wir trauern um die Helden von World Central Kitchen. Das Schild auf Arabisch klebt an der Tür des Küchenzeltes im Flüchtlingslager Rafah. Das Logo der Hilfsorganisation ist noch da. Die Entwicklungshelfer sind fort. Die Körper von 6 getöteten Helfern wurden nach Ägypten gebracht. Der palästinensische Fahrer wurde in Gaza beerdigt. Nach dem Luftangriff auf den Hilfskonvoi von World Central Kitchen hat die Organisation die Essenslieferungen eingestellt. Drinnen im Verteilzelt leere Töpfe. Draußen warten Kinder mit selbstgebastelten Gefäßen. In der Nähe sitzt eine Frau sichtlich erschöpft am Boden. Sie heißt Abir Al-Shaya. World Central Kitchen hat sehr viele Menschen mit Essen versorgt. Die Leute wissen nicht mehr, wohin sie sich wenden sollen. Der Hunger wird größer. Wir sind traurig und verärgert, weil wir jetzt keine Unterstützung mehr bekommen. Ein Mann bleibt vor der verschlossenen Tür stehen. Er heißt Tabi Hamdan, sei für 30 Familien im Al-Salam-Flüchtlingslager verantwortlich. Er habe Essen für das Fastenbrechen am Ramadan vorbereiten wollen. Aber es ist nichts da. Niemand hier kann es sich leisten, Essen zu kaufen. Die Preise sind zu hoch. Dass die Hilfsorganisation ihre Arbeit beendet hat, wird große Auswirkungen auf das Leben der Menschen haben, besonders für Kinder und Schwangere. Es wird noch eine größere Katastrophe geben. Auch andere Hilfsorganisationen wie das US-Hilfswerk ANERA haben ihre Arbeit eingestellt. 150 Mahlzeiten am Tag hatte ANERA nach Gaza geliefert, Medikamente und medizinische Ausrüstung. Bereits im März sei ein Mitarbeiter der Organisation bei einem Luftangriff in Gaza ums Leben gekommen. Der Vorfall sei noch immer nicht aufgeklärt, heißt es in einem Statement. Nun sei das Risiko für die Mitarbeiter nicht mehr tolerierbar. ANERA prangert an, Israel verstoße in nie dagewesener Weise gegen internationales Recht. Dass der Druck auf Israel steigt, ist spürbar. Der Generalstabschef der israelischen Armee, Herzi Halevi, wirkte angespannt. Der Luftangriff hatte nicht das Ziel, absichtlich Entwicklungshelfer von World Central Kitchen zu treffen. Es war ein Fehler, nachdem jemand falsch identifiziert wurde, nachts, mitten im Krieg, unter sehr schwierigen Bedingungen. Es hätte nicht passieren dürfen. Es tut uns leid. Die Armee bemüht sich um Schadensbegrenzung. Immerhin habe sie vorgehabt, das UN-Flüchtlingshilfswerk UNRWA in Gaza mit anderen Hilfsorganisationen abzulösen. Das dürfte nun schwierig werden, wenn sich immer mehr Nichtregierungsorganisationen zurückziehen, sagt Aitan Shamir. Er leitet das Begin-Sadat-Zentrum für strategische Studien in Israel. Das ist eine sehr ernste Sache. Ich denke, Israel hatte Sorge, dass so etwas passiert, dass in den Kriegswirren jemand falsch identifiziert wird, dass Fehler gemacht werden. Es wird mehr Kritik an Israel geben. Das wird den Druck erhöhen, auch von Seiten der USA, die an der Seite Israels stehen und das Vorgehen Israels unterstützen, besonders wenn es um die Pläne geht, in Rafah einzumarschieren. Premier Netanyahu hält an diesem Vorhaben fest. Unterdessen werfen Flugzeuge weiter Essen und Medizin mit Fallschirmen über dem Gazastreifen ab. Ein Tropfen auf den heißen Stein, sagen Beobachter. Zwar soll auch der Seeweg für Hilfslieferungen geöffnet bleiben, die Verteilung bei der Anlandung dürfte nun aber zum Problem werden.
Anlässlich des tödlichen Angriffs auf die Mitarbeiter von World Central Kitchen wird der Druck auf Israel auch durch die engsten Verbündeten immer stärker. So fordert Großbritanniens Premierminister Sunak eine gründliche Untersuchung des Vorfalls. Er habe Israels Ministerpräsident Netanyahu in einem Gespräch sehr deutlich gesagt, dass die Lage zunehmend intolerabel sei, so Sunak. Auch der polnische Regierungschef Tusk hat die tödliche israelische Attacke scharf kritisiert. Der tragische Angriff auf humanitäre Helfer sowie die öffentliche Reaktion der israelischen Regierung stellten die Solidarität mit Israel auf eine harte Probe, das erklärte Tusk im Online-Dienst X. Zuvor hatte auch US-Präsident Biden ungewöhnlich deutlich Kritik an Israel geübt. Das Land tue nicht genug zum Schutz von Helfern, die versuchten, Zivilisten mit dringend benötigter Hilfe zu versorgen, so Biden. Er sei empört und untröstlich über den Tod der 6 ausländischen Mitarbeiter der Hilfsorganisation und ihres palästinensischen Fahrers und fügte hinzu, dass solche Vorfälle einfach nicht passieren dürften. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.